Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart. Ich bin schon einige Jahre bei Outdoor in der Reise tätig, bin also öfters unterwegs und freue mich heute auf einen ganz arg sympathischen Gast, nämlich den Mascher Norbert Kranz. Der sitzt zwischen Bremen und Osnabrück und wird uns heute zum Thema mehr als 4 schnelle Pfoten ein bisschen was aus dem Leben eines Maschers erzählen. Hallo Norbert.
Hallo Kerstin.
Wir haben im Vorfeld festgestellt, dass wir eigentlich eine kleine gemeinsame Geschichte haben, was es natürlich irgendwie noch netter macht, dass wir jetzt dieses Gespräch führen. Verbindet sich auch ganz gut mit meiner ersten Frage, die ich an dich hätte, nämlich wie wird man eigentlich Mascher?
Genau, und diese Verbindung, die wir haben, ist ja, dass ich meine, es war 1998, also schon ein paar Tage her, im Outdoor-Magazin eine Anzeige gelesen habe von Björn Klauer aus Nordnorwegen, der da eine große Husky-Farm betreibt und jedes Jahr im Herbst Trainer sucht, die mithelfen, seine Hunde zu trainieren. Und das fand ich eine super Idee, weil ich dachte, da kann ich den ganzen Tag Hundeschlitten fahren und brauche dafür keine Reise buchen, also nichts dafür bezahlen. Und der Riesenglücksfall für mich, finde ich, war, dass ich bei dem Björn gelandet bin, der einfach eine sehr bodenständige und sehr partnerschaftliche Arbeit mit den Hunden macht. Und da durfte ich dann eben 4 Wochen mitarbeiten. Und im Grunde war das wie so eine Grundausbildung zum Mascher sein, weil Björn macht auf seinem Hof alles selber. Das geht los vom Futter selber machen, Geschirre selber nähen, die Leinen selber spleißen, Schlitten bauen, mit Holz biegen. Ich wusste gar nicht, dass man Holz biegen kann, und all solche Sachen. Und habe da einfach alles gelernt, was man wissen müsste. Und ich glaube, bei dieser Geschichte Hundeschlitten fahren geht es auch nur so. Ich kann mir nicht 2 Bücher kaufen. Es gibt auch ganz wenige Bücher leider, wo dann drin steht, so wirst du ein Mascher, sondern das muss wirklich, finde ich, von jemandem angeleitet werden, der das selber auch macht.
Und ja, in dem da Fall hat man ja Glück, wenn man einen guten Lehrmeister hat, ne?
Genau.
Der das auf die richtige Art auch im Umgang mit den Hunden und auch auf der menschlichen Seite macht.
Ganz genau, ja.
Hattest du denn vorher schon Erfahrungen mit Hunden oder hast du selber schon mal vorher Hundeschlitten geführt oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte zu der Zeit, mein erster Hund lebte zu der Zeit bei mir, ein Husky-Schäferhund-Mischling. Und natürlich wollte ich mit dem irgendwie im Winter aktiv sein, aber ich hatte keine Ahnung. Und da hat das natürlich sehr geholfen, dieser Aufenthalt da in Nordnorwegen, weil ich, wie gesagt, einfach alles gelernt habe. Und danach, nach diesem Aufenthalt bei Björn, bin ich dann Reiseleiter geworden für eine Reiseagentur in Deutschland, die aber in Norwegen eben Winterreisen macht. Also Hardanger Widder auf Skiern durchqueren mit Gästen und solche Sachen.
Mit oder ohne Hund dann?
Ohne Hunde, aber mir sind so viele Hunde begegnet immer. Also du hast immer wieder Skifahrer gesehen, die von Hunden gezogen werden oder auch ganze Gespanne und so.
Ja, das ist Skijöring, ne?
Genau, dieses Skijöring, das ist ja in,
also Oma, die ein oder zwei Hunde vorspannen, genau, um sich da ziehen zu lassen.
Genau. Mhm. Und die Skandinavier spannen ja wirklich jeden Hund an, ne? Das ist ja, muss ja gar nicht der Schlitten. Ja, ganz viel auch Jachthunde und so. Naja, der Hund hat seinen Auslauf, kommt auf seine Kosten und der Mensch hat eben profitiert auch davon, dass er gezogen wird. Das ist mir dann in den folgenden Jahren wirklich oft begegnet und so wuchs dann langsam das Interesse, vielleicht dann doch mal selber auch einzusteigen in die Szene.
Mhm. Mhm. Hattest du deinen Hund dann mit bei Björn Klauer, als du das erste Mal da warst?
Nee. Das ging auch wegen Fliegen und so nicht. Mhm. Und das ist auch, also mich fragen ja auch hier immer Gäste, ich habe einen Husky, kann ich den auch mitbringen? Kann der dann mit im Gespann laufen? Und ich sage denen dann, ja, wenn er schon 2000 Kilometer Training gemacht hat, dann ja, sonst nicht. Also ich kann ja auch nicht einfach zu Bayern München gehen und sagen, kann ich heute mal mitkicken? Ich habe schon mal Fußball gespielt, ne? Das geht einfach nicht.
Ja, zumal das ja eigentlich auch ein Team ist, so eine Hundeschlitten, ist die arbeiten ja, oder man spannt ja immer, glaube ich, die gleiche Horte, Team, wie auch immer das heißt.
Team.
Von den Schlitten. Und wenn da ein Fremder reinkommt, der muss ja auch dann erstmal seine Rolle im Team finden, nehme ich an.
Und das würde, wenn man das so ad hoc macht, alle durcheinander bringen. Ne? Also ja. Den armen Einzelhund würde das völlig überfordern. Und hier in so ein Team einfach einen reinsetzen, die würden auch alle sagen, wer bist du denn? Also das funktioniert eben nicht. Nee, den hatte ich dann nicht mit. Nee, der musste zu Hause bleiben.
Okay. Was macht man denn so als Mascher den lieben langen Tag? Gibt es da einen festen Tagesablauf? Klar, wahrscheinlich feste Zeit zum Hundefüttern.
Bei uns geht es immer los mit dem, wir nennen es Morgenrunde. Also das heißt, morgens rausgehen, dann kriegen erstmal die, die gerade irgendwelche Medikamente kriegen, warum auch immer, kriegen erstmal ihre Medikamente, dann wird sauber gemacht und Wasser wird neu gemacht und so. Und einfach geguckt, ne? Geht's allen Hunden gut? Hat irgendwie einer was, ist irgendwas passiert die Nacht über? Und dann danach ist eben die Frage, sind wir im Sommer oder im Winter? Im Sommer ist danach eigentlich hier auf dem Hof immer irgendwas bauen, reparieren, neu machen. Also wirklich viel handwerkliche Geschichten, weil die Hunde ja im Sommer nicht trainiert werden.
Und in den Winter. Gar nicht. Ich dachte, man.
Nee, man gar nicht.
Also. Spannt die dann für einen Wagen oder so?
Ja, also wir spannen die ja auch hier im Winter vor den Wagen, weil wir in Norddeutschland nicht mit Schnee gesegnet sind.
Ja, also gut, das stimmt natürlich.
Haben wir so alle 10 Jahre mal 3 Zentimeter. Das heißt, wir fahren hier immer mit einem Rollwagen. Mhm. Aber es darf nicht über 12, 13 Grad werden. Dann ist den Hunden einfach zu warm.
Ah, okay.
Und der Trieb dieser Schlittenhunde ist eben so groß, die würden trotzdem wollen. Das heißt, die würden nicht sagen, heute ist warm, lass uns mal halbe Geschwindigkeit machen. Das kriegen die nicht hin, sondern die würden sich so schnell, so stark verausgaben, dass sie nach ein paar hundert Metern da liegen würden, weil sie es nicht abgehechelt kriegen einfach. Ne? Sie können ja nicht schwitzen, sondern müssen ja hecheln, um die Wärme loszuwerden. Und das funktioniert einfach nicht mehr.
Kriegen die hier nicht auch ein dünneres Fell im Sommer? Also ist hier Fellwechsel?
Genau.
Dadurch, dass die eben nicht so im Kalten sind?
Ja, wobei den kriegen sie, egal wo sie leben. Also dass die, das Winterfell im Frühjahr rausgeht, also diese Unterwolle, das ist egal, wo du bist. Das ist in Skandinavien und in Alaska genauso wie in Bremen.
Okay.
Genau. Aber dann haben sie auf jeden Fall schon mal deutlich weniger Fell. Ne? Also diese Unterwolle ist wirklich, also als ob ich, wenn ich nur einen Pullover anhab und nicht noch 3 dicke Wollunterhemden, dann so, ne? Ungefähr ist der Vergleich. Aber trotzdem können wir sie nicht trainieren. Und auch die, also diese Alaskan Huskies, diese Rennhunde, die wir ja auch haben, die ja sehr viel weniger Fell haben, weil eben einfach viel Jagdhund eingekreuzt wurde. Manchmal haben sie auch wirklich zu wenig Fell für so einen nordischen Hund. Auch die können im Sommer nicht laufen, also weil es einfach zu warm ist. Und bei uns ist das so, dass wir zum Ende der Saison, das ist meist dann Mitte März, ist in Deutschland die Saison zu Ende, dann gehen wir nochmal 4 Wochen nach Schweden, weil es da schön kalt ist. Und wenn wir dann wiederkommen, dann ist hier Feierabend. Und dann ist wirklich 4 Wochen für die Hunde gar nichts, überhaupt nichts.
Aber langweilen die sich dann nicht?
Überhaupt nicht.
Weil die es also gewohnt sind zu rennen und
im
Team eben unterwegs zu sein.
Genau. Aber das haben die ja den Winter über getan und bei uns ja nicht selten irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer, jeder Hund. Das heißt, dann sind die wirklich auch groggy danach. Und wenn es dann so warm wird, sind die ganz froh, wenn wir sie wirklich in Ruhe lassen. Also wenn sie einfach, wir haben ja unsere Hundeausläufe, es ist ja so ein großes Areal in einem Wald, das heißt, es ist immer schattig, dann liegen die da und locker 18, 20 Stunden schlafen am Tag ist für die gar kein Problem. Und es ist so, dass die Hunde, die schon mehr als 1 oder 2 Saison hier sind, die wissen auch, okay, das war's. Jetzt können wir nur noch liegen und schlafen. Dann dürfen Menschen auf den Hof kommen, ohne dass die Hunde glauben, jetzt geht's wieder los. Also das verstehen die auch. Ne? Das ist, die verstehen wirklich, das war's jetzt erstmal.
Also es ist wie ein Sommerurlaub, ne? Alle Viere von sich strecken.
So genau, im Grunde wie Winterschlaf, nur andersrum, genau.
Ja, oder wie wir eben in Sommerferien wegfahren und sagen so, jetzt lass mal 5 gerade sein, jetzt
tue ich nichts mehr.
Erholung angesagt. Ne?
Genau. Und das hält dann so 4, 6 Wochen lang ungefähr, ne? Und dann fangen wir ja an mit unserem Gäste-Sommerprogramm, also dass wir so Wanderungen machen mit denen. Aber das ist ja alles nicht das gleiche wie ein Training, sondern da geht es ja mehr um so eine Abwechslung, um den Hunden den Alltag einfach etwas abwechslungsreicher zu gestalten.
Damit die auch ein bisschen bewegt werden.
Genau, damit die einfach rauskommen.
Wahrscheinlich.
Genau.
Und in dem Winter, wie funktioniert es dann? Also zuerst wird nach den Hunden geguckt.
Genau.
Ob alles okay ist. Sind die einzeln in ihren
Boxen? Nee, wir haben Ausläufe, wo zwischen 4 und in dem Großen sind zurzeit 10 Hunde in so einer Gruppe zusammen sind.
Also das Team bleibt dann auch in der Freizeit zusammen.
Nee, das ist nicht unbedingt das Team, was du anspannst. Ah. Also das sind die Hunde, die sich gut vertragen sind in einem Auslauf.
Ich dachte, die tut man auch in den Team.
Nee, nicht immer. Das passt nicht immer so. Das wäre natürlich wünschenswert. Also nichts schöner, als ein ganzes Team in einem Auslauf zu haben. Weil dann ist alles einfacher, ne? Dann hast du schnell angespannt und schnell Geschirre angezogen. Nee, so ist es nicht. Wir haben 8 verschiedene Ausläufe, die aber alle in so einem Areal sind. Und dann musst du nicht selten dein Team zusammensammeln. Also welche Familie. Weil das muss ja nur einer dabei sein, der sich mit den anderen nicht versteht. Dann kann dieses ganze Team eben nicht in einem Auslauf sein. Aber wenn wir sie anspannen zum Arbeiten, dann ist Arbeitsmodus und dann wird nicht rumgestänkert. Also da kann ich auch Hunde dann nebeneinander spannen, die ich nicht in einen Auslauf tun würde.
Das stelle ich mir aber auch schwierig vor, die Hunde dahin zu bringen. So, jetzt wird nicht rumgebissen, jetzt wird zusammen gearbeitet.
Aber das haben die drauf. Das verstehen die wirklich relativ schnell.
Okay, also es ist gar nicht so eine intensive Arbeit nötig, um das Team zusammenzuschmieden, sondern die wissen, jetzt geht's los ans Rennen und dann können die sozusagen drüber wegsehen, dass der Nachbar vielleicht beste Freund ist.
Das wird dann ausgeschaltet, ja, genau.
Interessant.
Ja, ist es wirklich. Also das ist wirklich spannend, auch wie diese Hunde untereinander immer miteinander agieren. Ne? Also wie verhalten sie sich in so einer Gruppe? Im Sommer ist es ja auch so, dass wir unsere Anlage, da ist jeder Auslauf mit dem anderen verbunden durch so Türen. Das heißt, dann machen wir einfach, wenn wir dabei sind, alle Türen auf und die ganze Bande läuft zusammen. Das geht schon. Aber ich würde sie nicht alleine lassen. Also ich würde dann nicht weggehen, um einfach zu gucken, ne, wer ist hier der Stinkstiefel, der gerade vielleicht Theater machen will. Und das ist immer total spannend. Also das ist für uns auch immer so eine spannende Sommerarbeit, ne? Dann einfach die Türen auf und gucken, wer macht hier was und wer agiert wie mit den anderen.
Das verändert sich ja vielleicht auch im Laufe der Zeit, oder?
Absolut,
wer mit wem kann.
Absolut. Du holst einen neuen dazu und das kann sein, dass der alles verändert. Also das ist immer sehr spannend, ja.
Na gut, nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Also wir gucken nach den Hunden, die sind in ihren Grüppchen zusammen, wie sie sich eben vertragen. Und dann denkt man, Mensch, heute ist das Team dran, heute werden die mal trainiert oder wie geht's dann weiter?
Genau, also wenn wir in der Trainingsphase im Herbst sind, dann trainieren wir erstmal kleinere Teams, also meistens so 8 Hunde spannen wir an und fahren ganz kleine Runden, 2-3 Kilometer. Dann sind die nächsten Tag nicht dran, sondern dann sind andere Hunde dran, so dass sie immer einen Tag Pause haben und dann wieder eine kleine Runde. Und der Effekt dabei ist, wir wollen denen klar machen, was ich von euch will, macht ihr immer mit links. Überhaupt kein Problem. 2 Kilometer eben.
Sicherheit geben.
Ja, genau. Mhm. Also man darf die nie an ihre Grenze ranführen. Deswegen wüsste ich auch gar nicht, wo die Grenze arbeitsmäßig für die Hunde ist, ne? Also ist die bei 100 Kilometern oder bei 150 oder was? Weil da darfst du nie ran. Du musst immer den Hunden das Gefühl geben, mach es, das können wir mit links. Was der will, ist ja gar nichts. Und deswegen wird ganz langsam auch nur diese Entfernung gesteigert, immer, die du trainierst. Dann sind es 2, dann sind es vielleicht mal 3 Kilometer. Und am Ende der Saison sind es dann eben auch mal am Tag 80 oder 100. Ne? Also da kommst du dann hin, wenn du es eben langsam genug anfängst.
Stelle ich mir aber auch schwierig. Ein bisschen schwierig vor zu sagen, ja gut, dieses eine Team ist jetzt gut für 6 Kilometer, das andere Dienstagsteam meinetwegen ist gut für 7 Kilometer. Also das ist ja auch ein bisschen schwer einzuschätzen, aber du beobachtest deine Hunde wahrscheinlich sehr genau.
Ja, und das ist ja der Vorteil, wenn man so viele Hunde hat wie wir, dass wir immer die Hunde, die zusammen in ein Team gehören, auch zusammen in eins packen. Ich denke immer, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Hunde hätte und will mit 10 Hunden fahren, dann müssen die alle in einem Team laufen. Ja. Und bei uns können wir halt gucken, also es gibt schnellere Teams, es gibt Teams, da weiß ich von vornherein, die sind langsamer. Das ist mir aber egal, solange die ordentlich arbeiten. Also die müssen nicht alle irgendein Top-Tempo laufen. Schon deshalb nicht, weil wir unsere Hunde ja auf lange Strecken trainieren. Also wir trainieren gar nicht so ein hohes Tempo, sondern die sollen lange ausdauernd laufen.
Hast du dann auch so eine Art Ersatzspieler, Hunde, die du, wenn sich einer die Pfote verletzt oder kränkelt, wo du sagst, Mensch, dann nehme ich Blackie mit ins Team und das funktioniert schon?
Ja, aber Blackie muss eben das gleiche Trainingsniveau haben. Also das heißt, wir trainieren dann wirklich alle Hunde und gucken dann den Herbst über, wer kann in welchem Team wie zusammenlaufen. Genau. Und man kann dann auch nochmal tauschen, ne? Also wenn wir jetzt Touren mit den Gästen fahren und einer meiner Hunde will oder kann nicht, dann kann ich auch einen anderen damit reinnehmen, weil unsere Hunde hier vor Ort sich ja alle kennen. Also das geht schon. Das funktioniert schon. Ja, genau. Mhm. Und so haben wir also diese Saison zum Beispiel 3 Teams mit je 12 Hunden trainiert. Und sind auch nicht selten mit diesen drei Teams mit den Gästen unterwegs. Also
je nachdem. Also ihr habt auch exakt 36 Hunde, entnehme ich der Sache.
Naja, die voll im Training sind. Wir haben 52 Hunde und da sind natürlich immer ein paar dabei, die aus Altersgründen nicht mehr können. Dann sind welche dabei, die einfach keine Lust mehr haben, da mitzulaufen. Und ich habe ja, wenn ich so ein Hundeteam trainiere, keine Möglichkeit, die Hunde zu irgendwas zu zwingen. Sondern die machen das nur, weil sie da extrem Lust zu haben. Und wenn ein Hund diese Lust nicht mehr hat, kann ich nichts machen. Also es gibt nicht die Chance, den zu was zu zwingen. Finde ich total super. Also das.
Darf der dann in Rente bei dir?
Der darf dann in Rente, genau. Der darf dann in Rente. Manchmal haben die Lust, am Fahrrad oder an diesen Rollern, an diesen Dog-Scootern zu laufen. Es gibt auch Hunde, die machen dir klar, ich will nicht in diesem großen Team laufen. Das ist mir zu viel. Aber wenn du dann alleine mit denen Roller fährst, auf einmal total tolle, fleißige Hunde.
Ja, und der Bewegungsdrang ist ja wahrscheinlich auch immer noch da, selbst wenn die älter werden.
Na klar, genau, der ist eben trotzdem da, genau. Mhm.
Du sagtest, ihr habt 52 Hunde. Welche Rassen habt ihr denn?
Also wir haben ja angefangen mit Sibirien Huskies, also diesen klassischen.
Das sind die größeren, oder?
Nö, das sind eigentlich die kleineren. Also die großen sind ja diese Malamuten, okay. Ne, die Alaska-Malamuten. Das sind ja sehr große, sehr kräftige, die im Sport allerdings sehr selten auftauchen, weil sie einfach ein großer, kräftiger Hund sind, der läuft halt nicht so schnell. Das ist einfach, ist nun mal so, ist bei Menschen auch so.
Aber der bringt wahrscheinlich mehr Ausdauer mit.
Oder? Ja, und mehr Kraft. Also den mehr Malamuten Kraft. Ist es egal, was man hinten dran hängt, die laufen trotzdem. Also die können unglaubliche Gewichte ziehen. Aber im Sport war ja lange der Sibirien Husky der Hund der Wahl. Und wir haben eben unsere ersten Hunde ja alle aus dem Tierschutz gekriegt. Das heißt, die ersten aus einem Tierheim, die nur Schlittenhunde vermitteln. Und ich würde mal sagen, bestimmt die ersten 10 Jahre hatten wir nur ausschließlich Tierschutzhunde.
Ist das nicht doppelt schwierig, wenn man mit denen gerade auch anfängt, wenn du sagst, das war auch deine erste Zeit mit dem Mushing-Sport?
Nee.
Das ist doch doppelt schwer, wenn man so Hunde hat, die vielleicht auch ein bisschen schwierig sind, wenn die aus dem Tierschutz kommen.
Also das ist ja, finde ich, trifft ja auf Tierheimhunde gar nicht unbedingt zu. Und ich hatte eher doppelt Glück. Ich hatte nämlich Hunde aus dem Tierheim gekriegt, die vorher schon trainiert wurden. Das heißt, die hat jemand abgegeben, der nicht mehr trainieren konnte oder wollte, was auch immer.
Okay.
Und ich wusste ja nun, wie es geht und hatte nun auch Hunde, die wissen, wie es geht. Und das hat es mir deutlich leichter gemacht. Mhm. Wenn ich Kollegen sehe, die sagen, ich hatte keine Ahnung, der Hund hatte keine Ahnung, das dauert, bis man die Sache dann auf die Reihe kriegt, ne?
Das ja gut, sehr, wenn dazu mehrere ahnungslose Parteien aufeinandertreffen, dann kann ich mir vorstellen, dass das schwierig wird.
Genau. Also das hat uns sehr geholfen. Und wenn du dann so ein Team hast von, am Anfang waren es dann 5 und dann 6 Hunde und du kriegst einen dazu, dann läuft der wirklich mit. Du musst ja dem Hund das Ziehen, das Arbeiten nicht angewöhnen, sondern das können die. Du ziehst den Geschirr an, spannst sie mit ein, die laufen mit. Und das war wieder der Vorteil bei diesen Tierschutzhunden, weil die sind immer alle mindestens ein Jahr alt, bis die ihren Leuten nämlich so auf den Geist gegangen sind, weil die nicht beschäftigt haben, dass sie die abgegeben haben. Das heißt, wir haben immer erwachsene Hunde gekriegt, mit denen du sofort arbeiten konntest.
Und welche, die auch schon ein bisschen was gelernt hatten.
Ja.
Mit ein bisschen Glück.
Ja, waren auch dabei. Und es waren sehr wenige, also 2, 3 würden mir spontan einfallen, die wirklich schlimme Geschichten hinter sich hatten. Das ist also gar nicht unbedingt der Fall bei so Tierschutzgeschichten, sondern die sind einfach, oft waren die Menschen überfordert mit den Hunden, weil sie halt nicht das gemacht haben, was für den Hund richtig wäre. Und wenn du das machst, kriegst du ganz schnell einen völlig unkomplizierten, normalen Husky, aber wie er halt eben ist, ne? Also will viel laufen, hat aber einen großen Jagdtrieb, kannst du auch nicht freilaufen lassen, die würden einfach abhauen, weil das interessiert die nicht, sondern die wollen einfach ihre Freiheit haben.
Das heißt, auch bei Pausen muss man die eigentlich recht gut anbinden, selbst wenn man sie ausschirrt, dass sie nicht dem Hasen hinterher rennen.
Ja, unbedingt. Ja. Also bei den Sibiriern würde ich wirklich, wir haben eine Hündin, die kann freilaufen, kein Mensch weiß warum. Die kann das einfach und macht das sehr zuverlässig, auch hier auf dem Hof, wirklich wie so ein Hofhund. Aber von den anderen nicht ein einziger. Die wären über alle Berge. Und die interessiert das nicht, wenn du hinterher rufst. Das empfinden die eher wie Anfeuern.
Würden die aber wieder zurückkommen? Weil die ja wissen, da ist mein Zuhause und da gibt es ein schönes Fressen, da ist der Rest vom Rudel.
Na klar, irgendwann schon. Aber du weißt ja nicht, was passiert in der Zeit, ne?
Also ja, klar.
Straßenverkehr ist immer ein Problem. Hier leben auch Wölfe, ist ein Problem. Die Schäfer, die hier sind, haben Herdenschutzhunde. Also es gibt so viele Probleme, denen dieser Hund begegnen kann. Deswegen würden wir das nicht tun. Nee, würden wir die nicht freilaufen lassen.
Mhm. Und nach dem Training, also hast jetzt Team A trainiert, kommst zurück. Dann arbeitest du auf dem Hof oder ist dann Geschirr reparieren angesagt? Oder wie geht's weiter an deinem Tag?
Also meistens trainieren wir ja zwei oder drei von diesen kleineren Teams am Tag, ne? So, das ist dann, machen wir meist vormittags, solange es noch kühl genug ist, ne, durch die kälteren Nächte im Herbst.
Also braucht ihr so 3-4 Stunden, um die entsprechenden Teams durchzutrainieren.
Genau, am Anfang ja. Am Anfang reicht das, genau. Und danach kriegen sie halt, müssen sie immer ordentlich Wasser kriegen. Wir geben ihnen meistens auch Wasser mit so ein bisschen Futter drin, weil sie einfach noch mehr trinken dann. Ne? Einfach dieses Futter als Anreiz, dieses Wasser aufzunehmen, genau. Ja, und danach ist entweder natürlich Büroarbeit, ist leider immer viel. und sonst halt einfach bauen, ne? Also irgendwelche Zäune erneuern. Wir sind nun hier auf dem Grundstück fast 15 Jahre. Das heißt, dann muss man auch schon mal wieder anfangen, die ein oder andere Hütte neu zu machen oder Bäume beschneiden oder was auch immer.
Ah, gut, ich sehe schon, es ist immer was zu tun.
Immer was zu tun.
Wenn du jetzt mit Gästen unterwegs bist, wer kommt denn da zu dir und wie viele Leute kannst du auf eine Tour, auf einen Schlag mitnehmen?
Ja, also wir fahren unsere Gästetouren hier ja mit so Doppelwagen. Das heißt, da sitzen zwei Gäste hintereinander. Und davon haben wir 3 Stück. Und eben 3 Menschen, die sowas fahren können und diese 36 Hunde, die das ziehen. Das heißt,
also eine Familie mit 6 Köppen könntest du mitnehmen.
Genau.
Nee, du
genau.
Musst ja immer noch einer von euch mit rein oder dürfen die Gäste selber fahren?
Nein. Wir fahren.
Aha.
Weil für jemanden, der das noch nie gemacht hat, mit 12 Hunden zu fahren, wäre ein bisschen abenteuerlich.
Oh ja, mit 12 bestimmt, ja.
Ja. Nee, die Gäste sitzen also auf dem Wagen und wir fahren und lenken und geben Kommandos und so.
Das heißt, du bist Fahrer und deine Frau, glaube ich, ne?
Ja, und unsere Tochter.
Eure Tochter macht auch mit.
Genau.
Richtiges Familienunternehmen.
Seit dieser Saison ist sie mit eingestiegen, dass sie auch Gästetouren fährt.
Ja, gut.
Und macht das fantastisch.
Oh, das klingt gut. Jetzt habe ich schon gedacht, vielleicht habt ihr noch jemanden aushilfsweise, einen Aushilfsfahrer sozusagen.
Das ist schwierig, weil jemand, der das kann, hat meistens selber Hunde, ne? Das ist wirklich
gut.
So.
Mhm. Ja, und du hattest mir gesagt, ihr bietet ja auch Touren in Schweden an im Winter.
Ja.
Und da dürfen die Gäste dann auch selber fahren.
Genau.
Wie stelle ich mir das vor? Ist das dann eine Woche, so ein Workshop für über eine Woche und da lernen die selber so ein bisschen das Mushing-Handwerk?
Genau. Also da, wie du sagst, wir sind eine Woche da mit den Gästen, haben auch nur 4 Gäste. Das heißt, wir haben dann eine sehr intensive Zeit mit denen und die sollen eben und möchten auch in der Zeit lernen, Hundeschlitten zu fahren. Und kriegen dann.
Kann man das in einer Woche lernen?
Ja, locker.
Ja.
Also ich finde, die Voraussetzung muss sein, so eine, sagen wir mal, Grundsportlichkeit, aber jetzt kein besonderes Niveau. Und einfach so eine Geschicklichkeit, die man einfach braucht, um so einen Schlitten zu lenken. Nun kriegen die Gäste ja auch nicht 12 Hunde angespannt, sondern 4 oder 5, die man dann ganz gut handeln kann. Und bei den Schwedentouren zum Beispiel fahren wir nur mit Alaskan Huskies, also mit diesen im Grunde ja Mischlingen aus Jachthunden und Schlittenhunden. Und die sind da deutlich freundlicher zu den Menschen. Das heißt, die versuchen dich nicht über Kopf zu ziehen, wenn ihnen danach ist, sondern die achten einfach mehr auf die Menschen. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Und machen es den Gästen einfach viel leichter, das zu lernen, diesen Schlitten zu fahren und zu bewegen. Und dann machen wir jeden Tag Touren mit denen. Ne? Also je nachdem, wie das Leistungsniveau so ist, auch wie das Wetter ist, ist natürlich immer die Frage da in Schweden. Also hat es nun geschneit? Hast du sehr tiefen Schnee oder so? Ist es windig? Musst du im Wald fahren? Ist es nicht windig? Kannst du hoch in die Berge? Und dann sind sie eben diese Woche dabei und machen alles. Also auch füttern und sauber machen. Und
so gerade wollte ich sagen, die dürfen dann auch in der Hundepflege vollumfänglich mitmachen. Da wird denen nichts geschenkt. Ist also nicht so, der Schlitten steht bereit, bitte steigen Sie ein, sondern...
Nee, genau. Das ist nicht unser Ansatz, sondern die sollen komplett dabei sein und alles mitmachen. Und ich habe das Gefühl, solche Gäste kriegen wir auch. Die wollen das auch. Also die wollen nicht bespaßt werden.
Ja, das
war jetzt
meine nächste Frage.
Ja,
wer kommt denn da?
Also nach Schweden kommen nach wie vor fast nur Leute, die vorher hier auf dem Hof waren. Das ist sehr, sehr häufig, die also hier eine Tour gemacht haben und dann gesagt haben, okay, das... manchmal schwärmen wir wohl etwas viel von den Schwedentouren.
Ja, wenn es da richtig Schnee hat und man wirklich Hundeschlitten fährt und nicht Hundewagen, ist das ja auch klar.
Und das ist wirklich ein Riesenunterschied auch vom Erlebnis her. Ne? Ich finde immer, da oben in Schweden, also wir sind so in Mittelschweden, da in den Bergen, es ist alles zugefroren, es ist alles verschneit, du kannst fahren, wo du willst. Und das gibt einfach ein Gefühl von Freiheit, was wir hier nicht kennen. Also, obwohl wir
Wir hatten es ja schon davon, dass ihr im Moor wohnt und da hat es ja immer wieder Entwässerungsgräben, wo es auch mehr oder weniger matschig ist. Also ich denke, wenn man da mal von der richtigen Spur abkommt, dann hat man wirklich Spaß.
Und ich meine, hier haben wir ja auch viel Platz und viel Möglichkeiten zu fahren. Ja. Aber das da oben in Schweden im Winter ist einfach nochmal was ganz anderes. Mhm. Es hat mal ich glaube, es war euer erster Chefredakteur, Till Gottbrat, ist schon lange her. Der hat mal diesen schönen Satz kreiert, die Hunde setzen dem Wintererlebnis die Krone auf. Und es ist, also das ist schon, weiß ich nicht, 15 Jahre alt, dass er das mal gesagt hat, 15 Jahre her. Und ich denke da immer wieder dran. Und ich denke immer wieder, ja, das ist es wirklich. Das ist wirklich, du bist einfach mit so einem Hundeschlitten unterwegs mit Freunden. Also das ist, du hast ja auch immer das Gefühl, die tun das für dich.
Dabei wollen die nur rennen, ne?
Eigentlich ja. Aber das ist, genau, aber das ist wirklich das Gefühl, dass du denkst, guck mal, für mich sind die so fleißig und laufen und ziehen.
Ja, das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Wie wird denn dann übernachtet auf diesen Schwedentouren? Macht ihr da so Etappentouren und baut eine Jurte auf oder habt ihr eine feste Unterkunft?
Ja, wir haben eine feste Unterkunft und machen Tagestouren. Mhm.
Also um die feste Unterkunft.
Genau.
Und so kommen zwei Tage unterwegs mit noch Zelt mitnehmen und aufbauen, das macht ihr nicht.
Nee, das machen wir noch nicht. Wir planen das aber mit Gästen, die schon mal da waren. Weil wenn du so eine Tour machst mit Übernachten, musst du halt ziemlich viel Gepäck dabei haben.
Ja, Wahnsinn. Auch für die Hunde das ganze Futter
und alles. Futter und Kocher und deine ganzen Zelt und Isomatte und so. Also auch wenn man Hütten ansteuert, kann ja immer mal sein, dass das Wetter sagt, bis zu der Hütte wirst du nicht kommen. Das wird heute nicht funktionieren. Und dann musst du einen Plan B haben. Und dafür musst du halt einen großen Schlitten mit ordentlich Gepäck haben. Das, finde ich, ist zum Anfang zu viel des Guten.
Du bist ja erstmal mit den Hunden beschäftigt, wenn du das erste Mal Hundeschlitten fährst.
Und ich fände nichts blöder, als die Gäste gleich am Anfang zu überfordern, weil dann wird der Knoten nie platzen, sondern die sollen das erst lernen. Wir haben auch Gäste zum Beispiel gehabt, die am Anfang etwas ängstlicher waren. Die haben wir dann in unseren Schlitten reingesetzt, sodass sie erst mitgefahren sind und dann waren wir auf einem großen See, wo es ja wirklich unspektakulär, ungefährlich ist und dann sind sie mal ein Stück gefahren, also wirklich so langsam ranführen. Mhm. Die sollen am Anfang ein sicheres Gefühl haben beim Hundeschlittenfahren und dann kommt ja erst der Spaß. Wenn du die ganze Zeit Angst hast und nicht weißt, was du tust, kommt der Spaß nicht, weil dann ist die Angst das Dominante.
Ist klar. Mhm. Ja, sind das mehr Männer, mehr jüngere Leute, auch mal Familien oder... Jetzt Schweden hast du schon gesagt, sind eher die schon mal bei euch auf dem Hof fahren.
Genau.
Aber auf
dem
Hof kann ja eigentlich problemfrei jeder kommen.
Genau. Kann jeder kommen. Wir haben hier weniger Familien eigentlich beim Winterprogramm. Im Sommer viel, viel mehr. Haben wir viel
Und
mehr.
Im Sommer,
Familien
macht ihr was
mit Kindern? Naja, wir machen ja so einen Husky-Nachmittag, also so eine Kuschelstunde, wenn man so will, wo die Gäste dann herkommen und in den Auslauf, in diese Gruppen reingehen und einfach Hunde streicheln und machen können, wie sie wollen.
Klingt nach eher Familienprogramm.
Ja, total. Ja, eben. Da haben auch die kleineren Kinder mehr von. Ich denke immer, wenn wir hier Hunde anspannen, ist ja ein Riesengeschrei. Dann schreien hier 50 Hunde rum und sagen, ich will. Da habe ich immer mal wieder das Gefühl, dass das für kleine Kinder einfach zu gewaltig ist. Also die sind da sehr, sehr beeindruckt von. Wobei das ja nichts Böses der Hunde ist, sondern einfach diese Aufregung. Ne?
Aber wenn man selber nicht größer ist als der Hund und dem gerade so ein bisschen die Augen gucken kann, das ist kein Wunder. Da kann das schon ein bisschen furchterregend sein, wenn da jemand noch bettelt.
Und das gibt's eben im Sommer gar nicht, ne? Sondern im Sommer sind die einfach grundsätzlich viel ruhiger und entspannter.
Also im Sommer habt ihr dann eher Familien,
jüngere
Kinder.
Ja.
Kommen auch Gruppen, so als Incentive oder sowas?
Ja, aber auch nur im Sommerprogramm, weil wir auch im Winter, wie ich ja sagte, können wir nur mit 6 Gästen fahren. Also wenn die Gruppe 6 Gäste stark ist, würde das auch gehen, aber in der Regel sind das ja mehr. Also wir haben im Sommer ziemlich viel, auch so Jugendheim-Geschichten, dass wir für die hier Programm machen, sowas schon, dass dann ganze Gruppen kommen und das können auch 10, 12, 14 Leute sein. Das geht alles im Sommer, aber im Winter eben nicht. Da geht nur so viele, wie auf die Wagen passen.
Verstehe. Mhm. Also ich werde nachher auch in den Shownotes deine Homepage natürlich angeben, gerne, damit wer sich dafür interessiert, mit dir unterwegs zu sein, einfach ganz schnell die Adresse findet und sich dann auch an dich wenden kann. Eben für Sommerprogramm, wo du eher auf Kuschelkurs mit den Hunden unterwegs bist oder für die etwas härteren Sachen im Winter, sei es jetzt vor der Haustür im Wagen oder tatsächlich in Schweden für eine Woche.
Gerne.
Gibt es denn noch irgendwie eine besondere Anekdote? Fällt dir da irgendwas ein? Was war das Schlimmste oder Schönste, was du mit Gästen erlebt hast?
Das Schlimmste oder Schönste? Also am schönsten finde ich immer, und das haben wir mehr als einmal erlebt, also wirklich in der Tat relativ häufig, wenn die Gäste so beseelt vom Hof gehen, wenn die einfach spüren, wie diese Energie der Hunde ist, ne? Also am Anfang einfach sehr, sehr aufgeregt, wirklich ein unglaubliches Geschrei, wenn wir die anspannen. Und wenn wir wiederkommen, ist hier absolut Ruhe, kein Hund sagt ein Wort. Und dann sind alle Hunde sehr, sehr kuschelig und wollen zu den Menschen hin. Und Leute, die das einfach wirklich verstehen und wertschätzen, die gehen wirklich mit einem Strahlen vom Hof und du weißt, okay, alles richtig gemacht. Das sind schon wirklich Momente, die gehen auch nah. Das ist schon schön.
Ja, du weißt dann aber auch, wofür du es tust, ne?
Genau.
Nicht nur, um ein paar Euro zu verdienen und deine Hunde irgendwie ernähren zu können, sondern ja, das ist ja noch was drüber raus, wo man dann auch eine andere Belohnung noch kriegt.
Ja, absolut. Geld. Ja.
Absolut. Ja, was war mal so ein übles Erlebnis, wo du sagst, nie wieder, was weiß ich, in den Schneesturm in Schweden gekommen und fast nicht zurückgekommen, gab sowas schon?
Also wir haben in Schweden, wenn wir privat für uns fahren, auch jetzt gerade Weihnachten waren wir da, haben wir teilweise schon Wetter gehabt, wo du denkst, uiuiuiui. Aber wie ich vorhin sagte, du bist nicht alleine, du hast ja deine Hunde dabei. Und wenn wir in Schweden fahren, dann fährt ja jeder der Familie, also das heißt, vier Schlitten sind dann unterwegs. Und wenn das Wetter wirklich...
Ach, es gibt nicht nur deine Tochter,
sondern... Es gibt auch noch einen Sohn, genau. Paul ist jetzt, der ist jetzt 11, der fährt auch mit 4, 5 Hunden. Und du bist dann wirklich unterwegs mit ganz vielen engen Verbündeten. Und die helfen dir immer irgendwie da raus. Auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn deine Nerven irgendwann mal sagen, jetzt wird es aber wirklich ein bisschen brenzlig. Die hast du als Verbündete dabei. Und das ist zum Glück und soll auch so bleiben, immer gut gegangen. Also da
wenn ihr mit 4 Schlitten unterwegs seid, könnt ihr euch ja auch gegenseitig ein bisschen aus der Patsche helfen.
Genau. Also ne, es gibt immer ein Team, was stärker ist als die anderen und das fährt dann vor und so. Ne, das funktioniert gut, ja. Aber solche Situationen gibt es natürlich, klar. Und die musst du dann irgendwie meistern. Und es ist auch, du wirst auch wahrscheinlich bis zu der letzten Tour in deinem Leben lernen, immer dazu lernen, weil diese Situationen immer anders sind. Aber das macht eben, finde ich, auch Hundeschlittenfahren aus. Du fährst da raus in die Natur und musst das bewältigen, was dir da begegnet.
Mhm. Du kannst nicht alles planen, ne?
Überhaupt nicht, nee.
Habt ihr denn Lieblingsteams? Also hat da jeder so sein Lieblingsteam, kann man das so sagen? Oder ist das nach Tagesform, heute möchte ich mal die Schnellen, heute möchte ich die Langsamen?
Nein, das haben wir schon mit den Jahren, also vor allem seitdem wir die Alaskan Huskies haben, die so ein bisschen mehr auch auf Personen fixiert sind, also auf bestimmte Personen, nicht wie die Sibirier, die sagen, ich finde alle Menschen toll, Hauptsache ich kriege ein Geschirr an, haben wir schon wirklich so mehr mein Team und das meiner Frau, also dass jeder mit seinen Hunden fährt. Wichtig ja auch bei den Leithunden, ne? Das ist mein Leithund, mit dem arbeite ich, dem habe ich beigebracht, wie das funktioniert. Mhm. Und der hört natürlich auch viel besser auf mich als auf andere Leute. Das haben wir schon. Und das musst du auch.
Aber tauschen geht trotzdem.
Würde gehen.
Du kannst trotzdem mal ein Team tauschen.
Das würde gehen, ja. Würde schon gehen. Aber nicht immer. Also ich habe gefragt, das nach einer lustigen Begebenheit. Haben wir letztes Jahr im Winter in Schweden gehabt. Da wollte ich mit der Leithündin meiner Frau fahren, die eine tolle Leithündin ist, aber diese Hündin Abby verehrt meine Frau über alles. Haben wir gesagt, egal, ich fahre mit der und ich wollte starten, das heißt, ich löse den Anker und sage den Hunden, auf geht's. 9 Hunde sind losgelaufen, sie ist sitzen geblieben, weil Mutti war noch nicht da.
Deine Frau war nicht dabei, ne?
Die stand nämlich hinter uns, also die ist hinter mir gestartet auf dem Grundstück und dann hat die gesagt, laufe ich nicht los. Also das ist wirklich, wo ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich einen anderen Hund nach vorne, so dass wir losfahren konnten. Und nach 300 Metern konnte ich auch tauschen. Dann war einfach klar, okay, wir sind unterwegs. Aber die wäre nicht losgelaufen, wenn sie das Gefühl hat, Julia ist nicht dabei. Also das kann dir passieren. Aber Das sind eben, so können Hunde sein. Das sind auch nur Menschen, ne? Die haben mal so und so einen Tag und funktionieren mal so und mal so. Und das macht es aber so spannend, finde ich.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor, wenn du Gäste hast mit einer gewissen Erwartungshaltung und dann wollen die Hunde mal nicht, ne? Dann denen auch beizubringen, hey, das schaltest du nicht ein und aus, müssen wir jetzt so nehmen, wie es ist.
Genau.
Also das kann ich mir auch knifflig vorstellen.
Das ist ein total guter Punkt, das ist ganz wichtig, den Leuten wirklich klar zu machen, ne? Das geht nur so, wie die Hunde es machen, und egal wie toll die trainiert sind und wie viel 1000 Kilometer die in dem Winter schon gelaufen sind, kann es sein, dass die einen Tag haben, wo die sagen, uff, oder ein Teil von denen, nee, ich heute irgendwie nicht. Und dann kannst du es nicht erzwingen. Dann musst du halt abbrechen und nächsten Tag wieder versuchen. Das kann passieren, klar.
Was mich noch interessieren würde, züchtet ihr auch selber Hunde oder bezieht ihr eure jungen Hunde von außerhalb?
Also wir züchten überhaupt nicht und wir haben auch keine Welpen. Also wir vermehren auch nicht. Wir haben
es immer passiert auch nicht.
Nein, da passen wir auf. Sonst hätten wir ja viel, viel mehr. Wir haben immer mal Welpen, wenn wir die aus dem Tierschutz kriegen. Also wir haben mal eine Beschlagnahmung gekriegt vom Veterinäramt, Vater, Mutter, 7 Welpen.
Oh.
Da hatten wir einen Schwung voll Welpen. Oh, wir hatten auch mal eine Hündin, die brachte 9 Geschenke mit, von denen wir nichts wussten, die sie dann hier ausgepackt hat. Sowas schon, aber wir machen das nicht von uns aus. Das liegt daran, dass wir halt mit Tierschutzhunden angefangen haben. Und wenn du so einen Wurf machst, dann hast du schnell mal 8 oder 9 oder 10 Hunde. Und so vielen Tierschutzhunden kannst du dann keinen Platz bieten. Und die Alaskan Huskies, die wir übernommen haben, die kommen alle aus Schweden oder Norwegen, weil es in Deutschland da kaum wirklich eine Szene gibt. Und das sind auch häufig Hunde gewesen, die bei ihren vorherigen Besitzern mit denen so nicht mehr arbeiten konnten. Was nicht heißt, dass die nicht fleißig waren. Wir haben einen Hund übernommen, mein Lieblingsbeispiel, den hat der Mascha abgegeben, weil der auf einem Rennen nach 600 Kilometern kaputt ist, weil der so hart gearbeitet hat. Diese ganz großen Rennen gehen aber 1600 Kilometer. Das heißt, wir haben einen Hund gekriegt,
auch mit Tieren,
wir haben einen Hund gekriegt, der 600 Kilometer volle Kanne arbeiten würde. Viel mehr will ich nicht. Also ein ganz toller Hund, aber eben, wenn deine Ziele und deine Pläne andere sind, dann passt der Hund da nicht rein.
Ja.
So, und deswegen haben wir auch bei den Alaskans überwiegend erwachsene Hunde übernommen von anderen Leuten.
Ja, und wenn die auch eher auf Menschen fixiert sind, ich denke, da haben die Gäste auch vielleicht ein bisschen mehr davon, als wenn die Hunde so für sich sind und halt nur rennen wollen.
Nee, das ist ein bisschen andersrum. Die Sibirier finden ja alle Menschen toll. Die finden die Gäste immer alle total super. Und die Alaskans, die gucken erst und sagen, na, dich kenne ich noch gar nicht, aber so nach einer halben Stunde okay. Also die brauchen einen Moment länger. Was ich völlig in Ordnung finde.
Dann muss man sich seinen Hund ein bisschen verdienen.
Genau.
Ja, das ist doch prima. Jetzt haben wir schon sehr, sehr lange geplaudert über, wie du dazugekommen bist und wie es aktuell bei dir läuft. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ob es irgendwelche neuen Projekte gibt. Du hast ja schon angesprochen, dass es vielleicht in Schweden auch mehr Tagestouren geben soll. Was planst du?
Also was wir auf jeden Fall planen, was ja nun diesen und letzten Winter nicht funktioniert hat, sind Rennen zu fahren, also Langstreckenrennen.
Ah, aber nicht 1600 Kilometer, sondern kürzere Distanzen.
Kürzere. Also wir waren bisher schon zweimal auf einem Rennen in Tschechien über 220 Kilometer, was total viel Spaß gemacht hat. Ich fahre da nicht hin, um da irgendwas zu gewinnen, sondern ich fahre da hin, weil das einfach eine gut organisierte mehrtägige Tour ist, so kann man das sehen, und einfach viele Leute dabei sind, die das alles ähnlich sehen wie wir, nämlich Langstrecke fahren und nicht irgendwelche Sprintgeschichten oder so. Genau, und dann ist, also in Skandinavien gibt es ja auch Rennen über 400, 500, 600 Kilometer, auch bis 1000 Kilometer, das ist noch nicht so unsere, was wir wollen, und man muss sich da ja langsam ranarbeiten, also ich kann nicht sagen, ich will nächste Woche 1000 Kilometer Rennen fahren, sondern ich muss mich erst mehrfach qualifizieren. Und das finde ich super, weil du bist die ganze Zeit draußen alleine unterwegs, ne? Aber das ist schon ein Ziel, was wir haben, was in den nächsten Wintern dann mal stattfinden soll, wenn wir diese olle Pandemie hinter uns haben.
Oh ja. Ja, und sonst irgendwelche Erweiterungen bei euch, dass ihr euer Angebot noch ausdehnt um andere Aktivitäten?
Nee, wir planen jetzt eher, unsere Hundeanzahl etwas zu reduzieren. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir also Hundeanzahl reduzieren und einen größeren Anhänger für die Hunde kaufen, dass wir wirklich mit allen Hunden nach Schweden gehen können und dass kein Hund hier ist. Dass einfach, dass wir einfach im Grunde einpacken und losfahren können. Das wäre so ein Ziel, was wir nicht dieses und nicht nächstes Jahr schaffen, weil wir vermitteln halt auch nur Hunde, wenn wir wirklich gute Plätze für die finden. Ja. Und das ist nicht so ganz einfach. Deswegen wird das noch ein bisschen dauern, aber da wollen wir so hin, ne, dass wir einfach irgendwann, dass die Hundeanzahl zu den Plätzen im Anhänger passt.
Ja, dann wäre die ganze Familie sozusagen, also die wirklich große ganze Familie zusammen
genau,
auf Tour
genau,
und
genau.
kann zusammen Schweden genießen.
Genau, ganz genau.
Ja, das klingt doch wirklich gut und klingt auch nach einem schönen Ziel für die nächste Zeit.
Mhm.
Ich danke dir ganz herzlich für dieses super nette Gespräch. Hat viel Gerne. Spaß gemacht, mit dir über Hunde zu reden und ein bisschen zu erfahren, was man so als Mascha macht. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns mal wieder hier.
Bestimmt. Ich danke auch.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Und klar, auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.